Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Lennart Klintwort und mir gegenüber sitzt mein Kollege Clemens Bär.
Hallo Lennart, schön, dass wir mal wieder hier gemeinsam im Studio sind.
Ja, das ist ja schon gefühlt eine Ewigkeit her.
Ja, die allererste Folge haben wir zusammen aufgenommen und das war schon Anfang, Mitte Mai, müsste ich nochmal nachschauen. Wurde auf jeden Fall mal wieder Zeit.
Ja, Zeit generell wurde es auch für eine neue Folge, denn Sie haben uns nun schon seit 3 Wochen nicht mehr gehört.
Ja, wir müssen uns ein bisschen mit der Urlaubszeit und der Krankheitswelle rausreden, aber offen gesagt, in den letzten 2 Wochen war auch erstmals was von einem kleinen Sommerloch zu spüren.
Lange blieben wir verschont, aber ich sehe es ähnlich wie du. Die ganz großen Schlagzeilen gab es zuletzt nicht. Es ist eben doch Urlaubszeit oder wie die Briten sagen, Silly Season.
Das hast du schön im Englischunterricht gelernt. Ja. Das dürfen wir ja auch verraten, dass wir Englischunterricht nehmen. Du hast mit unserem Kollegen Torben, der gerade schon wieder im Urlaub ist, zuletzt was Schönes eingeführt. Und zwar habt ihr über euer Wochenhighlight gesprochen. Lennart, was war denn dein Höhepunkt der vergangenen Woche?
Neben dem schönen Wetter bei uns hier im Norden, ist ja nicht immer so, hatte ich ein paar spannende Interviews, unter anderem mit Marcel Lehn von Feri, Gregor Assoff von Uckerbau auch dabei und noch ein paar mehr. Und wir haben die neue Printausgabe in trockene Tücher gewickelt, wenn man das so sagen kann. Und last but not least ist jetzt auch noch mein jüngstes Kind, ein Kindergartenkind. Und bei dir so?
Ja, erstmal Glückwunsch dazu. Also ich bin natürlich auch froh, genau wie du, dass unser Magazin jetzt auf dem Weg in die Druckerei ist. Da gibt es ja in den Tagen vor Druckunterlagenschluss dann doch immer noch mehr zu tun, als vorab erhofft, vermutet, wie auch immer. Und wenn du jetzt hier schon ein privates Highlight erwähnst, dann tue ich das auch mal. Ich verabschiede mich ja heute für 6 Wochen in die Elternzeit und ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass das mein Highlight der Woche ist.
Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ein bisschen neidisch bin. Von daher lass uns schnell in den Podcast einsteigen. Im Schwerpunktthema widmen wir uns heute der Branche der unabhängigen Vermögensverwalter. Aber erstmal flott zu den News. Bis 2032 knackt der Markt mit Private Equity und Co. die Grenze von 65 Billionen US-Dollar. Damit rechnen Markus Hubbel und seine Kollegen von Bain & Company. Die Gebühreneinnahmen dürften sich auf 2 Billionen Dollar verdoppeln.
Was sind denn die treibenden Gründe dafür?
Nun ja, die Verantwortlichen der Unternehmensberatung sagen, dass die Rentabilität der öffentlichen Märkte um die Hälfte sinken wird und dass das die Unternehmen und die Vermögensverwalter dazu zwingen wird, alternative Einnahmequellen zu erschließen. Bain rechnet in den kommenden 6 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9-10%, womit 2032 30% aller Assets under Management auf den privaten Markt entfallen würden.
Asset Manager bauen ihre Angebote auf den Private Markets ja wohl auch deshalb schon seit längerem aus.
Da sagst du was, zumal ja nicht nur institutionelle, sondern vermehrt auch private Investoren in die Anlageklasse gezogen werden.
Melanie Kühlborn-Ebach wechselt zum Vocam Family Office. Beim Frankfurter Unternehmen ist sie die neue Leiterin Family Office.
Da klingelt es bei mir, hatte es Anfang des Jahres nicht einige Abgänge bei Vocam gegeben?
Ja genau, die beiden Vorstände Michael Jentsch und Alexander Eimermacher haben das Unternehmen verlassen. Mit ihnen ist auch ein Beraterteam von Vocam zum Wettbewerber Fenvia gewechselt. Mittlerweile haben das Team, so wie Jens schon einmal mache, von wir ja aber auch schon wieder verlassen. Das haben wir, glaube ich, auch schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt.
Und nun also Frau Kühlborn-Ebach.
Genau, sie soll künftig das Family Office-Geschäft führen und weiterentwickeln. Das nötige Rüstzeug dafür dürfte sie haben. Sie arbeitet seit mehr als 15 Jahren in der Branche, sowohl in der Kapitalanlage mit institutionellen als auch mit privaten Investoren zusammen. Zuletzt war sie in leitender Position für die LMM Investment Controlling tätig.
Der Bundesfinanzhof hat ein Urteil veröffentlicht, das Millionen von Anlegern in Deutschland betrifft. Demnach war die jahrzehntelange steuerliche Benachteiligung ausländischer Investmentfonds rechtswidrig.
Von Steuerrückzahlungen in Milliardenhöhe habe ich da immer in den Schlagzeilen gelesen.
Gut möglich, der Bundesfinanzhof räumt in seinem Urteil mit einer Ungleichbehandlung auf. Fonds mit Auflegungsstandort außerhalb Deutschlands mussten über Jahre Kapitalertragssteuern auf Dividenden zahlen, die ihnen deutsche Unternehmen ausschütteten. Während inländische Fonds, also Fonds mit einem Anfangskürzel DE in der ISIN, davon befreit waren. Diese Praxis verstößt gegen EU-Recht. Mit seinem Urteil vom 13. März 2024 hob der BFH nun ein Urteil des hessischen Finanzgerichts aus dem Jahr 2019 auf, das die Klage zunächst abgewiesen hatte. Mindestens 4 Milliarden Euro Steuerrückzahlungen könnten nun auf den deutschen Fiskus zukommen. Wir behalten das Thema im Blick.
Also Lennart, der Torben hat sich hier zuletzt angewöhnt, mit einer Quizfrage in seine Ausführung zu starten. Ich habe auch kurz überlegt, dich zu fragen, wie viele Kunden unabhängige Vermögensverwalter im Schnitt haben. Um die soll es ja heute gehen, aber ich habe dann doch gedacht, ich lasse es lieber, weil ehrlich gesagt kann man sich da nur vertun.
Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Wie viel sind es denn?
Durchschnittlich haben die Unternehmen Ende 2023 knapp über 600 Personen beraten. Das hat die jährliche Umfrage des Instituts für Vermögensverwaltung an der TH Aschaffenburg ergeben. Unabhängige Vermögensverwalter haben damit so viele Kunden wie nie zuvor. 8 von 10 Unternehmen rechnen auch damit, dass 2024 die Zahl ihrer Kunden leicht oder stark steigen wird.
Das klingt doch erstmal nach einer guten Nachricht.
Ja, wobei man mit solchen Durchschnittszahlen ja immer vorsichtig sein muss, auch wenn das erstmal gut klingt. Dass die durchschnittliche Zahl der Kunden pro Vermögensverwalter steigt, könnte ja zum Beispiel auch damit zusammenhängen, dass es immer wieder Zusammenschlüsse oder Marktaustritte bei den Vermögensverwaltern gibt. Da das in erster Linie kleinere Unternehmen betrifft, steigt im Branchendurchschnitt natürlich dann auch die Zahl der Kunden.
Also hat diese Zahl gar keine Aussagekraft?
Ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also der Marktanteil unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland steigt, wenn auch nicht so rasant. Laut dem Verband unabhängiger Vermögensverwalter, dem VUV, sollen Vermögensverwalter in jeder Marktphase Kunden gewinnen von Banken. Das Beratungsunternehmen Pro Boutiquenfonds spricht auch von einem steigenden Marktanteil. Und der liegt laut ZEB Consulting derzeit bei etwa 5% in Deutschland.
Aber auch hier ist ja die Frage, was sagt der Marktanteil über die Branche aus? Beziehungsweise kann man überhaupt über eine Branche sprechen? Dickschiffe wie Flossbach von Storch oder DJE können ja nicht mit Unternehmen verglichen werden, die für 200 Kunden 50 Millionen Euro in einem Mischfonds verwalten.
Ja, da hast du recht. Deswegen immer vorsichtig sein mit Durchschnittszahlen. Zumal werden sie meist dann eben verglichen in so einer Studie, die ich eben erwähnt habe, ja zum Beispiel. Wobei wir vergangene Woche auch über eine Studie berichtet haben, in der das nicht der Fall ist. Und zwar hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft UpAudit wieder, das macht sie jährlich, die Ertragskosten und Vergütungsstrukturen unabhängiger Vermögensverwalter untersucht. Und da wird eben unterschieden zwischen den Top 3, Flossbach von Storch, DJE und Arcatis als unabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Next 50, also Vermögensverwaltern dann mit den folgenden höchsten Provisionen. Und jetzt habe ich dann doch noch eine Schätzfrage für dich. Wie hoch glaubst du, war 2022 der Anteil des Gesamtprovisionsvolumens, den die Top 3 von diesen insgesamt 53 untersuchten Unternehmen hatten?
Ja, das finde ich jetzt erstmal ein bisschen fies. Ich würde einfach mal sagen, 40%.
Ja, es sind sogar noch mehr, aber ich finde die Schätzung erstmal gar nicht so schlecht. Rund 580 Millionen Euro gegen 420 Millionen Euro Provisionserlöse, also etwa 58% haben die Top 3 ausgemacht. Und das Ungleichgewicht ist damit im Geschäftsjahr 2022 nochmal gestiegen. Im Jahr davor waren es nämlich 51% der Erträge, die diese drei Unternehmen auf sich vereint haben. Wenig überraschend sind die Provisionserlöse übrigens im natürlich wirklich schwierigen Jahr 2022 zurückgegangen. Allerdings auch ordentlich von 1,6 auf rund 1 Milliarde Euro. Und auch wenn noch nicht alle Zahlen für 2023 vorliegen, es zeichnet sich ab, dass die Provisionsergebnisse bei den meisten Asset Managern im vergangenen Jahr nicht die Rückgänge aufholen konnten.
Jetzt mal die kurzfristigen Ergebnisse beiseite geschoben. Was bewegt denn unabhängige Vermögensverwalter am meisten? Du hast in den vergangenen Wochen mit mehreren Unternehmen gesprochen.
Ja, und zwar mit ganz verschiedenen Unternehmen. Zum einen habe ich einen Ausflug nach Kiel gemacht. Du weißt ja, ich habe da mein Volontariat absolviert, also Ausbildung zum Redakteur. Das war erst mein zweiter Besuch. Einmal musste ich leider meinen FC Schalke 04 da verlieren sehen. Ganz trist bei einem Auswärtsspiel im Januar. Ja, das war mein erster Besuch.
Und dieses Mal lief es hoffentlich erfreulicher.
Ja, dieses Mal war auch nicht Fußball der Grund. Ich habe die Vermögensverwaltung Darm und Jess besucht, beziehungsweise die beiden Geschäftsführer Eckhard Jess und Philipp Jess, um über die Anfänge der unabhängigen Vermögensverwaltung zu sprechen in Deutschland und auch über die Historie des Unternehmens. Weil ich glaube, da gibt es wenige, die dafür besser geeignet sind.
Weil?
Ja, erstmal muss ich einen kleinen Schlenker machen und zu dem Firmensitz etwas sagen. Darm und Jess sitzt nämlich in der ehemaligen Universitätssternwarte im Kieler Stadtteil Lüsternbrook. Wer das nicht kennt, das ist so der Villenstadtteil in Kiel. Und Anfang der 90er Jahre hat Eckhard Jess das Haus gekauft und renoviert. Über die Gründe dafür, wie das zustande kam, kann man dann gerne in unserem Artikel lesen, den wir auch in den Shownotes verlinken. Also es ist ein ja schon imposantes Gebäude, hohe Decken, alles sehr schlicht und schick eingerichtet. So, und jetzt zum Unternehmen. Unabhängige Vermögensverwalter sind in Deutschland ja meist aus Banken herausgewachsen. Also prominentes Beispiel ja zum Beispiel Flossbach von Storch. Damon Jess ist entstanden aus einem Versicherungsmakler. Eckhard Jess, der ist heute 79 Jahre, wollte damals wissen, wie eigentlich das Kapital der Kunden in den Versicherungsgesellschaften verwaltet wird. Das war dann noch in den 80ern. Hat er auch mal nett nachgefragt bei einem Versicherer in Kiel. Wurde da aber, wie er erzählt hat, direkt wieder rausgeworfen. Ja, als die angefangen haben mit der Vermögensverwaltung, das muss man sich da mal vorstellen, das war schon eine andere Zeit, da gab es noch nicht mal Depotbanken. Also da haben sie die Depots im Auftrag der Mandanten über die Hausbanken gemanagt. Heute ist das natürlich alles ein bisschen anders. Damon Jess war der dritte Vermögensverwalter, der bei der DAB BNP Paribas, ich glaube damals hießen die noch Direktanlagebank, eine Geschäftsbeziehung eröffnet hat und Kundenvermögen verwaltet das Unternehmen heute in zwei eigenen Mischfonds, die nicht zum offenen Vertrieb zugelassen sind. Rund 80 Millionen Euro werden da verwaltet.
Das klingt jetzt erstmal nicht besonders viel, wenn ich mal ganz offen bin.
Ja, lass mich wieder die Durchschnittswerte heranziehen. Das laut InVV verwalten unabhängige Vermögensverwalter 500 Millionen Euro in Deutschland. Aber da zählen dann eben auch die großen Unternehmen wie DJE, Flossbach von Storch und auch noch einige andere mit rein. Der VUV sagt, Unternehmen sollten 25 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen pro Mitarbeiter mitbringen, um kostendeckend arbeiten zu können. Also um Aufgaben wie Geldwäsche, Datenschutz, Revision, Portfoliomanagement und Backoffice personell zu bewältigen, benötigen Unternehmen mindestens 4 bis 6 Mitarbeiter und dann eben 25 Millionen pro Mitarbeiter an verwaltetem Vermögen. Das ist aber auch nur eine ungefähre Richtgröße. Die erfüllt Damon Jess mit 5 Mitarbeitern in etwa. Aber die Geschäftsmodelle unterscheiden sich halt so sehr. Also bei Damon Jess ist es zum Beispiel so, dass Philipp Jess, die dann neue Familienunternehmergeneration, Rechtsanwalt ist. Er ergänzt die Mandantenbetreuung dann auch zur Nachlassplanung, Testamentgestaltung und Vollstreckung, ist Compliance-Beauftragter und das ist dann wahrscheinlich auch was anderes, als wenn sich ein gelernter Portfolio-Manager in diese ganzen komplizierten Compliance- und Regulatorik-Themen einarbeiten muss.
Die Regulatorik bleibt ja auch das große Thema der Vermögensverwalter, habe ich bei uns gelesen. Das hat ebenfalls die Studie des Instituts für Vermögensverwaltung ergeben.
Ja, etwa 3/4 der befragten Vermögensverwalter sehen das als größte Herausforderung an. Das ist dann eben neben der Nachfolgefrage das Dauerthema der Branche.
Nachfolgefrage bezogen auf die Geschäftsführung der Unternehmen?
Ja, also Demografie schlägt natürlich auch dazu. Am einfachsten ist es natürlich, wenn die nächste Familiengeneration bereitsteht, dann das Ruder zu übernehmen. Das ist zum Beispiel im Falle von Damon Jess der Fall. Eine weitere Option ist natürlich, sich mit einem anderen Unternehmen zusammenzuschließen. Gerade Einheiten mit einem verwalteten Vermögen von unter 50 Millionen Euro denken laut der InVV-Studie über einen Verkauf nach. Wobei diese Unternehmensgrößen natürlich dann für die klassischen Konsolidierer, also auch Private Equity Investoren nicht so spannend sind.
Apropos, alle sprechen immer von einer Konsolidierung. Richtig sichtbar wird die aber noch nicht.
Ja, dass die Konsolidierung unter den Vermögensverwaltern nicht so schnell vonstatten geht, wie vermutet und auch seit einigen Jahren prognostiziert, liegt wohl auch an den eigenen Regeln der Branche. Also während bei Transaktionen in anderen Sektoren der Preis ganz oben steht, geht es Vermögensverwaltern, die ihr Geschäft abgeben wollen, dann vor allem auch um eine beruhigende Nachfolgelösung für die Kunden. Das ist dann auch der Grund, warum Private Equity Investoren mit ihren Geschäftsmodellen nicht immer auf offene Türen stoßen. Da ist zum Beispiel ja auch aktuell das Beispiel Cinereus Financial Partners. Das ist eine Holding, die ja mehrere Vermögensverwalter unter ihrem Dach vereint. Da gab es zuletzt Wechsel in der Geschäftsführung. Der Gründer und Geschäftsführer Christoph Lieber musste gehen. Unter anderem auch, das hat man eben so rausgelesen, weil so richtig in dem Tempo vonstatten, wie sich das die Holding gewünscht hat, also mit den Anschlüssen der Vermögensverwalter, hat es dann eben nicht geklappt.
Trotzdem haben wir in diesem Jahr ein paar Transaktionen gesehen.
Ja, ein paar schon. Wir haben auch ein paar Lizenzrückgaben gesehen, aber eben keine Welle. Ich habe mal Zahlen rausgesucht, 1998, als der Berufsstand des unabhängigen Vermögensverwalters erschaffen wurde, ja, wurden 1429 Lizenzen beantragt. 2014, vor 10 Jahren, waren es 498 noch und im Mai dieses Jahres laut Zahlen von Pro-Boutiquen-Fonds 468. Also wir haben natürlich einen Rückgang, aber vielleicht hat die Konsolidierung im großen Maße auch schon längst stattgefunden. Am Ende wird es nämlich auch auf die Geschäftsmodelle ankommen. Also Eckhard Jess glaubt beispielsweise, dass die Unternehmen, die sich rein auf die Vermögensverwaltungsdienstleistung beschränken und die dann aber auch noch geringe Volumen verwalten, von, so sagt er, von den Mühlsteinen, die sie umgeben, zerrieben werden könnten. Also Regulatorik, Kostendruck, Konkurrenz zum Beispiel durch digitale Vermögensverwaltung.
Die insbesondere junge Kunden ansprechen. Gelingt das den unabhängigen Vermögensverwaltern auch?
Ja, auch hier wieder eine allgemeine Aussage, lässt sich schwer treffen. Das gelingt wahrscheinlich manchen besser als anderen. Dass die Kunden recht alt sind, das gilt natürlich auch für Privatbanken. Kai Heinrich, Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung, hat bei uns im Interview gesagt, wer auf Sicht wachsen möchte, muss auch jüngere Kunden abholen. Und das gelingt großen Unternehmen besser als klein, weil sie unter anderem auch mehr Geld für Marketing und Digitalisierung zur Verfügung haben. Das heißt aber nicht, dass kleine Einheiten jetzt gar keine Chance haben. Ich denke, Philipp Jess hat es schön auf den Punkt gebracht. Unsere Nische ist zukunftsfähig, will aber verteidigt werden, hat er gesagt.
Ein schönes Schlusswort.
Damit wären wir dann auch schon wieder am Ende unserer Folge.
Ja, sehr schade. Zwei Sachen möchte ich aber nicht unerwähnt lassen. Zum einen ist die 5. Folge des Podcasts Perspektiven in Private Markets von Cambridge Associates brandneu bei Spotify und Co. zu hören. Es geht um Sekundärmärkte, hochaktuell und sehr hörenswert. Und zweitens, lieber Clemens, wünsche ich dir eine ganz herrliche Elternzeit. Genieß diese mit deinen Herzensdamen in vollen Zügen.
Vielen Dank, Lennart. Eine Sache möchte ich dann auch noch loswerden. Und zwar möchte ich auf den Private Banking Kongress in Hamburg am 18. und 19. September hinweisen. Der findet wieder im Cruise Center statt. Allerdings, Achtung, im Cruise Center Altona. Es gibt also eine neue Adresse. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung, auch wenn ich persönlich nicht vor Ort sein werde. Passen Sie bitte auf, dass Sie dann zur richtigen Veranstaltungslocation fahren. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen,
tschüss aus Hamburg.